Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn Katastrophenszenarien miteinander konkurrieren, dann verlieren alle. Denken Sie nur mal an Robert Habecks Dilemma. Klimaschützen oder Energiesicherheit waren durch Kohlestrom schwer zu lösen. In unserer Sommerreihe Biodiversität stellt nun eine ausgewiesene Expertin eine harte These auf. Katrin Böning-Gese ist Professorin am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Universität Frankfurt. Sie leitet das Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum und sie sagt, die Klimakrise, klar, ist schlimm, aber die größere Katastrophe sei der Verlust der Biodiversität. Und diesen Verlust hätten wir noch immer nicht richtig im Blick. Frau Böning-Gese, guten Morgen.
Guten Morgen.
Warum ist das so? Warum meinen Sie, das eine ist noch größer als das andere?
Biodiversität ist unsere Lebensgrundlage für uns Menschen. Im Prinzip alles, was wir brauchen, vom Wasser, das wir trinken, das Essen, unsere Kleidung, unsere Baustoffe, unsere Medizin, all das, selbst bei der Medizin, kommt auch heute noch im Wesentlichen aus der Natur. Und deswegen ist es unglaublich gefährlich, dass wir gerade unsere Lebensgrundlage verlieren.
Ich glaube, das müssen Sie erklären. Beim Begriff Biodiversität, da denken die meisten wahrscheinlich erstmal an den Artenschutz, dass irgendeine Froschart im Amazonasgebiet ausstirbt oder natürlich Insekten bei uns in Deutschland. Aber in Wirklichkeit, das habe ich gerade verstanden, meint Schutz der Biodiversität viel mehr. Was denn noch?
Die Biodiversität hat diverse Funktionen in Ökosystemen. Zum Teil nutzen wir die Biodiversität direkt, wenn wir zum Beispiel Getreide ernten oder Bauholz aus dem Wald rausziehen. Oder wie schon gesagt, wenn wir uns bei der Medikamentenherstellung von Naturstoffen und ihren komplexen Formen inspirieren lassen. Aber, und das merken wir oft nicht, die Biodiversität ist im Prinzip sowas wie der Maschinenraum der Ökosysteme. Die sorgt dafür, dass die Ökosysteme funktionieren und diese ganzen Leistungen für uns Menschen erst zur Verfügung stellen können. Bestäubung, die Bodenbildung, der Schutz von unseren Häusern dadurch, dass es Schutzwälder gibt. Also eine unglaublich lange Liste von ganz zentralen Leistungen.
Nun beschließt die Natur ja nicht, ich baue mir ein Ökosystem und da hat jeder seine Aufgabe und dann achten wir mal zusammen drauf, dass das nicht aus der Balance kommt, sondern das ist einfach so. Der Mensch dagegen, also wir entscheiden nach Nutzen. Was hilft mir? Und was kann weg? Ist das vielleicht die Wurzel unserer heutigen Probleme?
Es ist auf jeden Fall einer der ganz zentralen Probleme. Wir dachten immer, die Natur leistet schon und das macht jetzt nichts, ob wir da jetzt vielleicht diesen Frosch im Amazonasgebiet oder jetzt vielleicht Mauersegler bei uns am Himmel haben. Aber de facto sind das einfach alles kleine Bausteine. Und wenn wir dann und die bilden zusammen wie Maschen ein Netz. Und wenn wir aus diesem Netz einzelne Arten rausnehmen, wo wir denken, auf die können wir schon verzichten, dann wird dieses Netz immer brüchiger. Und irgendwann mal kann es sein, dass das Netz reißt und wir diese ganzen Leistungen, die wir für gegeben halten, dass wir diese Leistungen nicht mehr bekommen.
Der kleine Bruder des Weltklimarates ist der Weltbiodiversitätsrat, IPBES, den kennen weniger. Der hat gerade neue Zahlen vorgelegt zum Verlust an Biodiversität. Was steht da drin? Wie viel Vielfalt ist schon unwiederbringlich fort?
Wir haben derzeit Aussterberaten, die liegen mindestens 10 bis 100-fach und manche Publikationen sagen 1000-fach über dem, was wir in den letzten 10 Milliarden Jahren haben. Also wir hatten immer wieder schon Aussterbeereignisse in der Natur, solche Massenaussterben. Das letzte große war das, wo die Dinosaurier ausgestorben sind. Und wir stehen jetzt am Beginn des 6. Massenaussterbens, das aber menschengemacht ist. Also wir erodieren wirklich unsere Lebensgrundlage.
Aber es werden doch auch täglich neue Arten entdeckt. Hilft die Natur nicht, sich selbst zu reparieren?
Ja, wir haben immer wieder neue Arten und auch Arten sind immer wieder auch natürlicherweise ausgestorben. Aber die Rate, die wir jetzt haben, ist eben um ein Vielfaches höher. Das ist so, als ob sie eben tausendmal schneller in einer 50-Kilometer-Zone im Stadtverkehr fahren, als sie fahren dürfen. Und bis das Ganze wieder zurückkommt, das wissen wir aus der Erdgeschichte, kann das gerne mal 10 Millionen Jahre dauern. Das heißt, wir können als Menschen sehr lange warten, bis die Natur sich von diesem Artensterben erholt hat.
Wenn wir nicht selber Teil des Artensterbens werden als Spezies Mensch. Im Dezember nun soll es endlich einen neuen UN-Biodiversitätsgipfel geben. Der wurde ja seit 2020 immer wieder aufgeschoben. Lag das eigentlich nur an Corona?
Das lag an Corona, aber was einen wundert, ist, dass es eben den Weltklimagipfel trotzdem gab, trotz Corona. Und die Befürchtung ist schon in meiner Gemeinschaft, dass das Thema nicht ernst genug genommen wird und dass die Bedeutung des Biodiversitätsverlusts für uns Menschen, für unser eigenes Wohlergehen noch nicht wirklich in allen Dimensionen erfasst ist.
In Montreal soll es dann ab Dezember losgehen mit dem Biodiversitätsgipfel. Da sollen dann neue Schutzziele vereinbart werden. Sie sind schon lange dabei in dieser Forschung. Wie viel Hoffnung haben Sie denn, dass dabei wirklich was rauskommt und dass diese Ziele dann vor allen Dingen, und darauf kommt es ja an, tatsächlich durchgesetzt und erreicht werden?
Das ist eine Herausforderung und da würde ich mir den Mut und den politischen Willen wünschen. Aber es gibt Schutzziele, die sind greifbar und auch gar nicht so schlimm umzusetzen. Ein ganz zentrales Ziel ist, bis zum Jahr 2030 30% der Landfläche und 30% der Meeresgebiete unter Schutz zu stellen. Und wir haben uns vor, ja, in der Zwischenzeit 12 Jahren das Ziel gesetzt, damals 17% der Erdoberfläche an Land zu schützen. Und das Ziel haben wir sogar fast erreicht. Also das zeigt, nicht alle alten Ziele wurden verfehlt und gerade solche Schutzgebietsausweisungen sind ein recht greifbares Ziel. Also da habe ich die Hoffnung, dass das dann im Dezember entschieden wird, was dann natürlich die nächste große Herausforderung ist, das dann tatsächlich auch umzusetzen, würde auch in Deutschland große Änderungen bedeuten.
Und genau darüber werden wir an dieser Stelle am Mittwoch reden, hier im Studio 9 vom Deutschlandfunk Kultur. Vor allen Dingen auch über die Frage, wie kann man Flächen als Schutzflächen ausweisen, ohne dabei die Welternährung zu gefährden. Was man sonst noch konkret machen könnte, um an den verschiedensten Stellen die biologische Vielfalt zu schützen, darüber sprechen wir diese Woche in Studio 9 mit ganz verschiedenen Menschen, die genau daran forschen oder es sogar praktisch tun. Heute Abend zum Beispiel wird es gehen um Arterhalt im eigenen Garten. Und morgen früh dann reden wir darüber, wie man als Förster in der Hängematte liegend den Wald schützen und trotzdem mit Holz Geld verdienen kann. Und ich sage Danke an dieser Stelle an den Auftakt unserer Biodiversitätsreihe an Katrin Böning-Gese. Sie ist Professorin am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Uni Frankfurt und leitet das Senckenberg Biodiversität und Klimaforschungszentrum. Herzlichen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite aus.